unaufhaltsam. Das ist die neue Predigtreihe für die nächsten 7 Wochen. Ich kenne die Menschen, beziehungsweise ich war immer neidisch auf solche Menschen, die so sehr begeisterungsfähig sind, die so eine leidenschaftliche, kindliche Freude an Dingen entwickeln. Kennt ihr solche Menschen? Die so, keine Ahnung, die haben den neuesten Barfußschuh entdeckt oder einen neuen Song, einen neuen Kinofilm, eine neue Serie, ein neues Buch gelesen und die sind begeistert. Die können gefühlt über nichts anderes reden, Tag ein, Tag aus. Es gibt auch manche Menschen, da nervt es dann irgendwann. Aber ihr seid nicht so, oder? Nee, ihr kennt nur solche Leute, oder? Ihr kennt so Leute, die so begeistert sind von Sachen. Ich bin heute ein bisschen so. Ein ganz bisschen so begeistert von dieser neuen Predigtreihe, unaufhaltsam mit dem Heiligen Geist hinaus in die Welt. Wir werden uns Fragen stellen, wie ist eigentlich dieser Heilige Geist? Wie wirkt er? Was hat er mit deinem Leben zu tun? Und wie baut er Gemeinde? Wie strahlt er hinaus in die Welt? Und was hast du damit eigentlich zu tun? Braucht es Gemeinde heute eigentlich noch? Und wenn ja, wie? In welcher Form? Unaufhaltsam. Die nächsten 7 Wochen, die einzige Ausnahme, nächste Woche. Nächste Woche haben wir Segnungsgottesdienst und gehen nicht in dieser Predigtreihe weiter. Und jetzt fragst du dich vielleicht, hättet ihr das nicht irgendwie besser planen können? So, dass es alles in einem Stück ist irgendwie? Hätte man? Ist meine Schuld, weil ich hatte Lust, früher anzufangen. Ich war so begeistert von dieser Reihe, ich wollte heute schon anfangen. Deswegen fangen wir heute an mit unaufhaltsam in die Apostelgeschichte rein. Deswegen verlieren wir auch gar nicht viel Zeit und gehen direkt rein. Apostelgeschichte 1, die Verse 1 bis 9. In meinem ersten Buch, verehrter Theophilus, habe ich über alles berichtet, was Jesus getan und gelehrt hat. Und zwar von Anfang an bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde. Vorher hatte er den von ihm ausgewählten Aposteln durch den Heiligen Geist seine Anweisungen gegeben. Diesen Männern hatte er sich nach seinem Leiden durch viele überzeugende Beweise als lebendig dargestellt. 40 Tage lang ließ er sich unter ihnen sehen und redete mit ihnen über das Reich Gottes. Einmal aß er mit ihnen zusammen. Dabei wies er sie an, Jerusalem nicht zu verlassen. Wartet, bis die Zusage des Vaters in Erfüllung geht, die ihr von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet schon bald in ein paar Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Deshalb fragten sie ihn bei nächster Gelegenheit, Herr, wirst du dann das Reich Israel wiederherstellen? Jesus erwiderte, die Zeiten und Fristen dafür hat der Vater selbst festgelegt. Ihr müsst das nicht wissen. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist und so meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis in den letzten Winkel der Welt. Als er das sagte, sahen sie, wie er emporgehoben wurde. Dann verhüllte ihn eine Wolke vor ihren Augen. So viel für heute, Apostelgeschichte 1. Von Lukas geschrieben an den verehrten Theophilus. Das ist der zweite Teil. Er erinnert daran, ich habe schon einmal was geschrieben, schreibt Lukas, nämlich das Evangelium. Auch schon an dich, Theophilus. Und jetzt sind diese ersten 9 Verse, die wir lesen, wie eine Rückschau auf das, was passiert ist. Sozusagen, was beim letzten Mal geschah. Theophilus, erinnerst du dich noch, was da passiert ist in den letzten Tagen? Und jetzt geht's weiter. Lukas ist ein gebildeter Mann, ein sehr weiser Mann. Viele gehen davon aus, dass er Mediziner war oder Arzt, weil er sich mit medizinischen Begriffen sehr gut auskennt. Auf alle Fälle ist er gescheit. Er ist clever. Er kennt sich mit jüdischem und römischem Recht aus und es ist ein Anliegen, die Sachen, die er schreibt, sowohl im Evangelium als auch in der Apostelgeschichte, dass sie wahr sind, dass die historischen Wert haben, dass er Augenzeugenberichte hat, dass das nicht einfach nur ausgedachte Geschichte ist, sondern tatsächlich so passiert. Theophilus, wissen wir nicht, wer das ist. Ein unbekannter Mann. Vielleicht ein Freund, ein Begleiter von Lukas. Auf alle Fälle ist es Lukas ein Anliegen, dass dieser Theophilus diese Geschichten kennt. Vielleicht ist Theophilus selber einer, der nach draußen geht, ein Missionar, ein Evangelist. Oder Theophilus sitzt vielleicht oder hat gute Kontakte in den römischen Rat oder so. Oder in den jüdischen Rat hinein. Ja, nämlich lesen, dass die Apostel immer wieder verfolgt und eingesperrt werden. Vielleicht ist Theophilus jemand, der da vielleicht mal ein gutes Wort einlegen kann für die Apostel. Wir wissen es nicht. Ganz am Anfang, in Vers 8, schreibt Lukas, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in diesem Judäa und Samarien und auf der ganzen Welt. Das kann man so ein bisschen wie eine Inhaltsangabe verstehen für alles, was jetzt als nächstes kommt. Man kann nämlich die Apostelgeschichte genau in diese drei Abschnitte einteilen. Wir lesen zuerst in den ersten 7 Kapiteln über die Gemeinde, wie sie in Jerusalem ist. Und dann kommt es zu Verfolgung und zu Zerstreuung und sie bauen auf einmal Kirchen außerhalb von Jerusalem, nämlich in Judäa und Samarien. Und dann wird dort Paulus berufen, weiterzuziehen, in die Mission zu gehen. Und er geht aus diesen Städten heraus, in die weite Welt, geht auf Missionsreise, bis er schließlich am Ende in Rom landet. Ich gehe davon aus, dass ihr alle die Apostelgeschichte in- und auswendig könnt. Aber wir gehen trotzdem einfach nochmal kurz zum Wiederholen, dass wir uns nochmal reinfühlen in die Apostelgeschichte, nochmal kurz durch, okay? Sehr gut. Wir lesen davon, dass Jesus in den Himmel emporgehoben wird. Das feiern wir in ein paar Tagen und Wochen. Und dass die Jünger warten sollen. Warten auf den Heiligen Geist. Und das tun sie. Sie beten zusammen, warten, sitzen. Und eines Tages kommt dann der Heilige Geist am Pfingsten in Form von Feuer auf sie herab. Die Gemeinde wächst, blüht auf. Es kommen immer mehr Menschen dazu. Aber sie unterscheiden sich auch. Es wird auf einmal klar, das ist wie eine neue Art von Gemeinde. Wie ein neuer Tempel. Der nicht mehr aus Stein und Gebäuden irgendwie hingestellt wird, sondern die Menschen sind der neue Tempel, der Ort, wo Gottes Gegenwart seinen Platz einnimmt, Wohnung nimmt in den Menschen. Und so passiert es, dass die Gemeinde zwar einerseits wächst und gedeiht und immer mehr Menschen dazukommen, aber auch dieser alte Tempel, die Gesetzeslehrer, Tempelvorsteher, in Konflikt treten mit dieser neuen Gemeinde. Der erste Konflikt, der uns dargestellt wird, ist mit Stephanus. Stephanus soll als Diener, als Helfer der Gemeinde eingesetzt werden, ist aber nicht nur ein Diener, sondern auch ein hervorragender Redner. Und mit seinen Reden eckt er an. Es kommt zum Konflikt, zum Streit mit dem alten Tempel und Stephanus wird gesteinigt. Und mit dieser Steinigung passiert etwas, was wir die erste Welle der Christenverfolgung nennen. Die Christen müssen fliehen, aus Jerusalem heraus in die umliegenden Ortschaften Judäa und Samarien. Und bauen dort Gemeinde. Da wird uns dann Paulus und Petrus vorgestellt. Zwei Männer, die ganz entscheidende lebensverändernde Erfahrungen mit Gott machen. Der eine war gerade noch bei der Christenverfolgung hautnah selbst dabei, hat sie sogar mit angeleitet, wird jetzt vom Christenverfolger zum Missionar, zum Evangelisten. Und der andere, Petrus, hat eine Erfahrung mit unreinen Tieren. Und Gott, der sagt, was ich als rein betitle, das sollst du nicht unrein nennen. Als Zeichen dafür, hinauszugehen in die Welt und nicht nur den Juden das Evangelium zu bringen, sondern allen Menschen auf der ganzen Welt. Es passiert, dass der erste römische Hauptmann sein Leben Jesus übergibt und sich taufen lässt. Und dann wird uns eine Gemeinde vorgestellt, noch ein bisschen weiter weg als Judäa und Samaria, nämlich in Antiochia. Einer großen, wichtigen, zentralen Stadt damals. Und dort war eine große, aufblühende, lebendige Gemeinde. Und diese Gemeinde war Paulus. Er hat dort gepredigt, gelehrt, vielleicht war er dort angestellt. So genau wissen wir das nicht. Auf alle Fälle wird er von dort aus gesandt. Er bekommt den Ruf des Heiligen Geistes, hinauszuziehen in die Welt. Er und ein kleines Team gehen also los in 3 verschiedenen Missionsreisen. Zwischen der ersten und der zweiten Missionsreise kommt er nochmal zurück. Zurück nach Jerusalem und dort wird das sogenannte Apostelkonzil abgehalten. Es gibt nämlich folgendes Problem. Einerseits gibt es nun Christen, die davor Juden waren. Und die kennen das Gesetz in- und auswendig, sind beschnitten und halten sich an alles, was Mose so gesagt hat. Und dann gibt es wiederum Christen, die damit gar nichts zu tun haben. Die kennen das gar nicht. Die haben das nie gelesen, nie darin gelebt. Die kennen die Gesetze gar nicht und halten sich natürlich auch nicht daran, wie sollen sie auch. Und jetzt kommen da die Apostel zusammen und beraten sich, müssen die sich an die alten Gesetze halten oder nicht? Wie gehen wir damit um? Insgesamt sind es 3 Gesetze, die übrig bleiben für diese 9 anderen Christen. Wenn es dich interessiert, lies mal nach Apostelgeschichte 15. Auf diesen Missionsreisen schreibt Paulus auch die unterschiedlichsten Briefe, die uns überliefert sind dann im Neuen Testament. Und dieses Evangelium, was Paulus da verkündet, das kommt gut an. Gemeinden blühen auf, Menschen bekehren sich, aber nicht so alle. Auch manche haben wirklich was dagegen und verfolgen Paulus. Bis dahin, dass er gerade so mal noch einem Mordanschlag entkommt. Und dennoch wird er verhaftet, wird festgehalten und dann wieder so durchgereicht von einem zum anderen, von einem Statthalter zum nächsten König, zum nächsten Hohen Rat, wieder zu einem König, von einer Hand zum nächsten durchgehend in Haft. In diesen Gefängnisaufenthalten schreibt er weitere Briefe, die uns auch im Neuen Testament überliefert sind. Und weiterhin in Haft schafft es Paulus dann, dass er nach Rom segeln darf. Er will vor den Kaiser, um dort Rechtsprechung zu erfahren. Wir enden also am letzten Kapitel, Kapitel 28, dass Paulus in Rom landet und dort weiterhin in Haft trotzdem Lehren und Gemeinde bauen darf. Die Apostelgeschichte. Und wir merken, es ist nicht einfach nur eine große Geschichte, sondern es sind viele kleine Geschichten, die zusammenkommen. Viele kleine Geschichten von Menschen, die verändert werden, die Gemeinde bauen, wie Gott wirkt. Eigentlich müsste die Apostelgeschichte Taten der Apostel heißen, wenn man es wortwörtlich übersetzt. Und genau genommen müsste man eigentlich sagen, Taten des Heiligen Geistes. Über 40 Mal kommt der Heilige Geist höchstpersönlich in diesen Geschichten vor. Er ist es, der die Menschen beruft, der sie sendet, der sie bevollmächtigt, der Worte in ihren Mund legt, der ihre Taten vollendet und zu Gnadentaten werden lässt. Er ist die Hauptperson in all diesen Geschichten, durchweg, von Anfang bis Ende, sind es die Taten des Heiligen Geistes. Wie er unaufhaltsam, entgegen aller Anfechtung, entgegen aller Verfolgung, entgegen jeder Steinigung und jedem Gefängnisaufenthalt, Gemeinde baut und Menschen beruft. So viel zum Zurückschau oder zum Überblick dieser Apostelgeschichte. Gehen wir nochmal zurück. Apostelgeschichte 1. Darüber soll es ja heute gehen. In meinem ersten Buch, verehrter Theophilus, habe ich über alles berichtet, was Jesus getan und gelehrt hat. Und zwar von Anfang an bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde. Vorher hatte er den von ihm ausgewählten Aposteln durch den Heiligen Geist seine Anweisungen gegeben. Diesen Männern hatte er sich nach seinem Leiden durch viele überzeugende Beweise als lebendig dargestellt. 40 Tage lang ließ er sich unter ihnen sehen und redete mit ihnen über das Reich Gottes. Eine zentrale Frage werden wir uns in den nächsten 7 Wochen stellen. Und zwar, wie können wir gesund Gemeinde bauen und Mission leben? Wie können wir das von der Apostelgeschichte lernen? Gemeinde zu bauen und Mission zu leben. Und nicht als etwas, was so die Kirche eben macht, was so irgendwie Priester und Pfarrer machen, irgendwelche Kirchen bauen. Nicht, was irgendwelche ausgesendeten Missionare in Afghanistan machen, sondern du. Wie kannst du, wie kann ich in unserem Alltag, in unserer Umgebung, in deiner Familie, in deinem Freundeskreis, in deinem Sportverein, bei deinem Friseur und bei deinem Zahnarzt, wie kannst du da Gemeinde bauen und Mission leben? Oder anders gefragt, wie können wir uns neu anstecken lassen, leiten lassen, auffüllen lassen vom Heiligen Geist, der uns hinauszieht in die Welt und uns antreibt, Gemeinde zu bauen und Mission zu leben. Wie kann das passieren? Meine erste These für den heutigen Sonntag wäre, indem wir begeistert sind. Begeistert für und von Jesus. Begeistert für sein Wort, für seine Taten, für das, was er aufrichten möchte. Danach sehne ich mich. Ich sehne mich nach einer Begeisterung für Jesus, nach einem brennenden Herz, einer Leidenschaft für ihn. Und dann frage ich mich, wie kann das passieren? Wie können wir begeistert werden für Jesus? Wie wurden denn die Jünger damals begeistert für Jesus? Ich habe mich gefragt, was ist in diesen 40 Tagen passiert, die Jesus noch mit seinen Jüngern verbringt, dass sie so Feuer und Flamme sind für das, was er vorhat. Dass sie sagen, okay, wenn du uns sendest, dann gehen wir. Entgegen jeder Verfolgung, entgegen jeder Anfechtung, entgegen jedem Zweifel. Was ist da passiert bei den Jüngern? 40 Tage. 40 Tage ist Jesus mit seinen Jüngern noch unterwegs. Und über diese 40 Tage wissen wir fast nichts, außer dass Jesus lehrte über das Reich Gottes und dass er mit seinen Jüngern Zeit verbracht hat. Spulen wir nochmal zurück. 40 Tage. 40 Tage. 40 Tage, es erinnert an die 40 Jahre der Wüstenwanderung oder die 40 Tage, die Mose auf dem Berg ist, um die Gesetze zu bekommen. 40 Tage hat Ninive Zeit, Buße zu tun in der Geschichte von Jona. 40 Tage ist Jesus in der Wüste, um zu fasten und zu beten und den Teufel in die Flucht zu schlagen. 40 Tage. Das ist in der rabbinischen Lehre eine Zeit, die symbolisch dafür steht, dass etwas fertig gemacht wird. Also vollständig gemacht wird. Wenn wir davon lesen, dass Jesus die Jünger noch 40 Tage lang lehrte, dann meint das, die sind bereit. Die sind fertig gelernt. Die sind jetzt bereit für den nächsten Schritt. Die sind jetzt bereit, Gemeinde zu bauen und Reich Gottes in die Welt hinauszutragen. 40 ist die Zahl dafür, dass du fertig gelernt bist für den nächsten Schritt. Schwimmen wir also nochmal zurück. Wir sind ja an dieser Schnittstelle. Ende Lukas-Evangelium, Anfang Apostelgeschichte. Das ist ja ziemlich deckungsgleich das Gleiche. Also gucken wir nochmal zurück ins Lukas-Evangelium, was denn da passiert ist in diesen 40 Tagen. Und dann lesen wir von zwei Jüngern, die unterwegs waren in die, oder nach der Stadt Emmaus. Die laufen da so, sind tief traurig darüber, dass ihr Freund und Rabbi Jesus gekreuzigt wurde. Es kommt auf einmal ein dritter Mann hinzu, der sie fragt, hey, was ist los? Warum seid ihr so traurig? Dieser dritte Mann ist Jesus, aber sie erkennen ihn nicht. Und so erzählen sie ihm, hey, wir sind traurig, weil unser Freund ist gestorben. Und jetzt haben irgendwelche Frauen behauptet, er sei auferstanden, aber das verwirrt uns nur noch mehr. Und Jesus sagt zu ihnen, habt ihr es immer noch nicht verstanden? Habt ihr es nicht begriffen, dass das alles so passieren musste? Und ich stelle mir so vor, wie diese zwei Jünger diesen anderen fremden Mann so angucken, völlig fragend. Was ist los mit dir? Also er ist ja halt tot. Was sollen wir nicht verstanden haben? Und dann fängt Jesus an. Dann fängt er an zu predigen. Wir lesen davon. Danach erklärte er, Jesus, ihnen in der ganzen Schrift alles. In der ganzen Schrift. Ganze Schrift. Alles. Alles. Was sich auf ihn bezog. Er fing bei Mose an und ging durch sämtliche Propheten. Aus dem Kopf. Keine Bibel-App. Keine Schriftrollen, meterlang dabei gehabt. Nee, auswendig, aus dem Kopf. Die ganze Schrift. Jeden Vers, der sich auf ihn bezog. Fing an bei Mose. Genesis. Die Verheißung des Retters, der der Schlange den Kopf zertreten wird. In Exodus, das Opferlamm, das geschlachtet wird als Bild für Christus. In Levitikus, die Opfergesetze, die auf dieses endgültige Opfer Jesu hindeuten. In Numeri, die ehrende Schlange, die aufgerichtet wird als Symbol für das Kreuz. Deuteronomium, die Verheißung eines Propheten wie Mose. Jesus erfüllt diese Prophezeiung. Josua als Bild für Jesus, der uns ins neue verheißene Land führt. Richter, Jesus, der endgültige Richter und Erlöser. Genauso wie im Buch Ruth, Boas, der löst, der freikauft. Im Buch Samuel, der messianische König als David. Jesus erfüllt diese Prophezeiung des ewigen Königs. Im Buch Könige und Sprüche, Salomo, der voller Weisheit auftritt. Und Jesus sagt, ich bin die personifizierte Weisheit. In Esra und Nehemia wird es wiederhergestellt durch Gottes Wort. Jesus sagt, ich bin das Wort Gottes, das Logos. In mir ist Schutz, Mauer und Wiederherstellung. In Hiob ein leidender einfach so, obwohl er gerecht ist. Die Psalmen, etliche messianische Prophezeiungen, im Buch Hohelied, das Bild für die Liebe Christi zu seiner Gemeinde, in Jesaja, der leidende Gottesknecht, der uns vorgestellt wird, in Jeremia ein neuer Bund, in Hesekiel, der gute Hirte, in Daniel, der Menschensohn, der richtet und ewige Herrschaft einnimmt, in Joel, die Ausgießung des Heiligen Geistes, im Buch Micha, die Geburt in Bethlehem, in Zacharia, die messianische Prophezeiung über den Einzug in Jerusalem und die durchbohrten Hände, im Buch Jona, die drei Tage, die er im Wahl ist als Bild für Jesus, der drei Tage tot ist und nach dem dritten Tag wieder auferstehen wird. Und das war wahrscheinlich nur der Anfang. Jeden einzelnen Vers. Brannte nicht unser Herz? brannte nicht unser Herz, als er unterwegs mit uns sprach und uns den Sinn der Schriften erschloss. Erst später am Abend erkennen diese beiden Jünger, wer dieser Mann war. Und merken in der Rückschau, brannte nicht unser Herz. Was macht Jesus? Er setzt Herzen an Brand. Er begeistert, voller Leidenschaft. Wie? Indem er die Bibel auslegt. Altes Testament. Indem er Schriftstellen auslegt. Durch sein Wort. Die Frage, die wir uns stellen, ist, wie können wir gesund Gemeinde bauen und Mission leben? Meine These ist, indem wir begeistert sind. Und wie werden wir begeistert? Jesus begeistert durch sein Wort. Indem du es liest, liebst, lest, darin atmest, darin wandelst, dass du es kennst, dass du darin gräbst und bohrst, indem du tagtäglich darin liest. Indem du es studierst, Vers für Vers. Wie zu jeder Predigt geben wir so Kleingruppenmaterial raus für alle Kleingruppen. Und an der heutigen Kleingruppe ist ein Bibelleseplan angehängt, den du die Möglichkeit hast, die nächsten 48 Tage zweimal, fast zweimal zumindest, durch die Apostelgeschichte durchzugehen und die zu lesen. Wenn du in keiner Kleingruppe bist, kannst du noch Teil davon werden oder mir schreiben, dann kriegst du das auch. Und ich will dich einladen, Bibel zu lesen. Sein Wort zu kennen, es zu studieren, tagtäglich, immer wieder, Vers für Vers, darin zu leben. Es ist die Art und Weise, wie Gott spricht, wie er sich offenbart, wie er sich zeigt, wie er wirklich ist. Wisst ihr, was ich richtig gut kann? Das ist, glaube ich, so ein geheimes Talent von mir. Ich kann richtig gut die Bibel lesen, ohne dabei Jesus zu begegnen. Ich kann das richtig, ich habe das studiert. Krass, oder? Hey, du kannst die Bibel lesen und studieren und analysieren wie so ein Rezeptbuch oder wie ein Geschichtsbuch oder wie so im Deutschunterricht so ein Gedichtstext oder sowas und den Wort für Wort auseinandernehmen, ohne dabei irgendwie mit Gott in Kontakt zu treten. Wie als Objektiv, als würdest du einfach nur Buchstaben irgendwie beobachten. Das geht. Das ist nicht das, was Jesus plant, nicht was er vorhat. Das ist nicht die Idee davon, seine Schrift zu lesen. Hey, du kannst ja eine Beziehung leben, eine Freundschaft leben, indem du jemandem folgst. Ab und zu mal deren WhatsApp-Status irgendwie checkst, hier und da mal ein Like verschickst und ab und zu mal irgendwie jedes Jahr zum Geburtstag gratulierst. Oder du kannst eine Freundschaft, eine Beziehung leben, in der du dich täglich meldest, anrufst, da bist, Leute in den Arm nimmst, zuhörst über die großen und über die kleinen Themen des Lebens, indem du mit der anderen Person Entscheidungen absprichst, was als nächstes ansteht, indem du mit der Person weinst und trauerst und schweigst und still bist und redest und laut bist und feierst. Es ist ein einfaches zu sagen, welche dieser beiden Freundschaften wohl tiefer geht. Welche wohl länger halten wird, welche wohl wertvoller ist, welche vielleicht auch die ein oder andere Krise überstehen wird. Jesus ist nicht nur da, um zu lehren, um Worte weiterzugeben, nicht nur dafür, dass du einfach mal tagtäglich irgendwie kurz mal den Vers des Tages liest und dich davon berieseln lässt und sagst, super, Daumen hoch, weiter geht's. Sondern ein Gott, der nahe kommt. Kurz nachdem er bei den Emmaus-Jüngern so schlagartig weg ist, begegnet er den Jüngern in Jerusalem. Und sie können ihren Augen nicht trauen und glauben nicht, dass da wirklich Jesus vor ihnen steht. Deswegen sagt Jesus, seht euch meine Hände und Füße an. Ich bin es. Berührt mich doch und überzeugt euch selbst. In Jesus begegnet uns ein Gott, der dir nahe kommt, hautnah, der sich berühren lässt von seinen Jüngern, der sich angreifbar macht, so angreifbar, dass der schlussendlich stirbt, 3 Tage Todes und für dich zum neuen Leben auferweckt wird. Ein Gott, der dir nahe kommt. Ein Gott, der nicht fern ist. Ein Gott, der dir so nah ist, nur ein Gebet entfernt. Unser höchstes Ziel in der Nachfolge von Jesus ist es, ihn zu kennen und von ihm gekannt zu werden. Ihn zu kennen, seine Liebe, seine Gnade, seine Treue und von ihm gekannt zu werden. Das, meine Lieben, ist eine Beziehung. Eine Liebe, die darüber hinausgeht, dass ich kurz mal einen Bibelvers lese. Sondern dass ich mit Jesus tagtäglich 24/7 unterwegs bin. Und ich will dich heute fragen, gibt es solche Momente in deinem Leben, wo du das kultivierst? Wo du dir dessen bewusst wirst? Gibt es solche Qualitätszeiten in deinem Leben, wo du sagst, dafür bringe ich jetzt bewusst Zeit mit Jesus? Wenn du mit ihm spazieren gehst, mit ihm ins Kino gehst, mit ihm essen gehst, mit ihm auf dem Sofa sitzt und die weiße Wand anstarrst. Momente, wo du mit ihm schweigst. Momente, wo du mit ihm trauerst. Wo du mit ihm über wichtige, über große und kleine Entscheidungen in deinem Leben sprichst. Momente, wo du ihn mit Fragen löcherst und sagst, lehre mich zu verstehen. Ich will dich einladen, sowas vielleicht zu machen in der nächsten Woche. Vielleicht gibt es einen Tag, eine Stunde, wo du sagst, da verabrede ich mich mit Jesus. Nur ich und Jesus. Wir gehen zusammen spazieren oder wir gehen in ein Restaurant, du buchst dir einen Platz für eine Person und gehst mit Jesus essen, gehst mit ihm ins Kino, wo auch immer du Zeit mit Jesus verbringen möchtest. Er ist ein Gott, der dir nahe kommt, ein Gott, der mit dir den Alltag leben möchte. So viel zur Zurückschau ins Lukas-Evangelium. Wie können wir Gemeinde bauen, Mission leben, indem wir begeistert werden? Wie werden wir begeistert durch sein Wort, dem er uns lehrt, und durch seine Nähe, die du mit ihm Zeit verbringst? Gehen wir zurück in die Apostelgeschichte. Ab Vers 4. Einmal aß er mit ihnen zusammen. Jesus verbringt Zeit mit seinen Jüngern. Und dabei wies er sie an, Jerusalem nicht zu verlassen. Wartet, bis die Zusage des Vaters in Erfüllung geht, die ihr von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet schon bald in ein paar Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Jesus, der sagt, hier bricht was Neues an. Was Neues geht los. Johannes hat mit Wasser getauft als Zeichen für Buße und Umkehr und Vorbereitung für die Begegnung mit Jesus. Wir kommen von Jesus her. Wir kennen ihn. Wir sind in seinen Tod, in seine Auferstehung hineingetauft worden. Jesus sagt, und dann kommt der Heilige Geist auf euch. Jetzt wird wahr, was in Hesekiel angekündigt wurde, dass der Geist Gottes kommt. Er einen neuen Geist bekommt, ein neues Herz. Deswegen glauben wir, dass jeder, der an Jesus glaubt, der sagt, das ist mein Retter und mein Erlöser, mein Freund. Ich brauche ihn und ich bin gern mit ihm unterwegs, dass der Heilige Geist in dir wohnt. Und jetzt sind die Jünger aber verwirrt, weil Jesus redet so über das Reich Gottes und redet über den Heiligen Geist und für sie klingt das alles mit dem Vorwissen nach Ende der Welt. Wenn das alles passiert, ja, dann ist fertig, oder? Dann kommt Gericht Gottes, dann kommst du wieder, die Erde wird neu gemacht, fertig. Also fragen sie ihn bei nächster Gelegenheit, Herr, wirst du dann das Reich Israel wiederherstellen? Ist dann das Ende der Zeit gekommen? Und Jesus erwiderte, die Zeiten und Fristen dafür hat der Vater selbst festgelegt. Ihr müsst es nicht wissen. Ihr müsst nicht wissen, wann ich wiederkomme. Ihr müsst nicht wissen, wann ich Gericht halten werde. Was ihr jetzt wissen müsst, ist, jetzt bricht was Neues los. Jetzt ist eine neue Zeit, eine neue Gnadenszeit, in der ihr noch Zeit habt, Menschen zu erreichen. Jetzt ist nicht die Zeit, sich hinzusetzen und auszurechnen, wann Jesus wiederkommt. Jetzt ist nicht die Zeit, stillschweigend Däumchen zu drehen, sich ins Kämmerchen zurückzuziehen und zu beten, sondern jetzt ist die Zeit, nach draußen zu gehen, frei zu brechen und das Evangelium zu verkünden. Er sagt, ihr werdet Kraft empfangen. Kraft, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist und so meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis in den letzten Winkel der Welt. Jetzt ist die Zeit, nach draußen zu gehen. Und so wie die Apostel berufen werden, so wirst auch du berufen. lesen im 2. Korintherbrief, wir Christen, wir Jünger Jesu sind Botschafter an Christi Stelle. Auch du bist berufen. Apostel, wer weiß, was das heißt? Übersetzt heißt das Ausgesandte, Gesendete. Aber nicht einfach nur irgendwelche Gesendeten, sondern von Jesus höchstpersönlich Gesendete. Menschen, die ihn kannten als Augenzeugen, die ihn anfassen konnten, die historische Person Jesu kannten und von ihm gesendet wurden. Ja, deswegen bist du und ich kein Apostel und dennoch Gesendete. Es wird klar in den Geschichten, spätestens in Apostelgeschichte 8, dass alle Jünger berufen sind, das zu verkünden, Gemeinde zu bauen und Mission zu leben. Dieser Ruf Gottes geht raus in alle Welt, verkündigt die frohe Botschaft des Herrn, für dich und für mich genauso gilt. Aber bevor sie rausgehen, nach Jerusalem, in Judäa und Samarien und bis in die ganze Welt, wir merken auch, das ist nicht nur eine Inhaltsangabe, sondern auch eine Verheißung. Weil Rom, da wo Paulus endet, ist ja nicht das Ende der Welt. Es geht noch weiter, über die Apostelgeschichte hinaus, mit dir und mit mir im Team. Bevor das passiert, sollen die Jünger warten. Warten auf den Heiligen Geist. Das tun sie auch und darum wird es auch die nächsten Male gehen. Wie können wir warten auf Jesus? Was heißt es zu warten im Glauben? Und wie ist eigentlich der Heilige Geist? Was ist das für ein mysteriöses Wesen? Darum geht es dann am Pfingsten. Aber wir merken schon jetzt, der Heilige Geist, der dient nicht zum Selbstzweck. Der ist nicht dafür da, dass die Jünger sich einfach eine gute Zeit machen. Dass sie in ihrem kleinen Gebäudchen da in Jerusalem eine gute Zeit mit ihm und ihren Feuerzungen auf dem Kopf haben. Und lustigen Sprachen beten oder so. Das ist nicht der Sinn des Heiligen Geistes, sondern es ist eine Kraft, die nach draußen zieht. Die Lust macht, eine Kraft, die hinaus in die Welt zieht. Deswegen ist auch der Untertitel dieser Predigtreihe unaufhaltsam mit dem Heiligen Geist hinaus in die Welt. Also, lass uns neu begeistert sein. Begeistert sein von Jesus, von seinem Wort, von seinen Taten, von seinem Wesen. Begeistert, im wahrsten Sinne des Wortes, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Dass du wenig anders kannst. Du sagst, Jesus, füll mich auf, bis über den Rand hinaus, dass ich nicht anders kann, in aller Begeisterung für dich, als davon zu reden, davon zu schwärmen, davon zu erzählen. Wie ein lieblicher Duft, der an dir haftet. Und jedes Mal, wenn du einen Raum betrittst oder einen Menschen in Kontakt trittst, dann riechen sie das. Sie schmecken das, sie merken das, dass an dir was anders ist. In der Art und Weise, wie du handelst, wie du mit Menschen umgehst, wie du sprichst, wie du über den Glauben sprichst, wie du über Jesus sprichst. Es ist ein lieblicher Duft, ein schöner Duft, nicht so ein schwerer, nerviger Duft, der sofort Kopfschmerzen macht, wenn man ihn riecht, sondern der bezaubert, der schön ist, der einlädt, der liebevoll ist, der gewinnend ist. Ich sehne mich danach. Ich sehne mich nach dieser Begeisterung für Jesus. Nach einem brennenden Herzen für ihn. Du dich auch? Er begeistert durch sein Wort, indem wir es kennen und studieren. Durch seine Nähe, indem wir Zeit mit ihm verbringen, Qualitätszeit mit Jesus, indem wir vielleicht nicht zu Augenzeugen, aber doch zu Zeugen seiner Gnade werden. Und indem wir drittens seine Sendung annehmen. Uns nicht zurückziehen, sondern sagen, Heiliger Geist, himmlischer Vater, wo willst du mich gebrauchen? Wohin willst du mich senden? Ich erinnere gerne an die Predigt von letzte Woche, als Philipp Klein darüber gesprochen hat. Sende mich. Und wo er das praktisch gemacht hat, wie das aussehen kann in deinem Alltag, wie du von Jesus erzählen möchtest. Kannst. Bist du bereit? Bereit für die nächsten 7 Wochen? Ja? Bereit, begeistert zu werden. Bereit, dich dem Wort Gottes auszusetzen, dich hinzusetzen, dich davon füllen zu lassen. Bereit, dass er womöglich zu dir spricht, dass der Heilige Geist in dein Leben hineinwirkt und dich lenkt und leitet, dir vielleicht Menschen aufs Herz legst, für die du zum Gemeindebauer und zum Missionar werden kannst. Bist du bereit dafür, dass Gott in deinem Leben Veränderung bringt und im Leben der Menschen um dich herum? Ja? Dann bist du genau richtig hier und in den nächsten 7 Wochen so gut. Hey, lass uns aufstehen und beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für die Apostelgeschichte. Wir danken dir für dein Wort. Für diese Menschen, die schon vor uns waren, die vor uns schon Gemeinde gebaut haben. Die vor uns schon unaufhaltsam und gegen jede Anfechtung geglaubt und für dich eingestanden sind. Mischer Vater, wir beten, dass du uns voll machst mit deinem Geist, voll machst mit Begeisterung für dich, für dein Wirken, für deine Gemeinde, für deine Mission. Stell uns in deinen Dienst. Hier sind wir. Du bist gut und du bist treu. Komm, Herr Jesus. Komm du in unsere Herzen. Komm du in unser Leben. Lass uns dein Wort verstehen. Lass uns dich entdecken, wenn wir es lesen. Schenk uns eine Sehnsucht danach, mit dir Zeit zu verbringen und deine Nähe zu genießen. Und dann schenk uns den Mut, uns senden zu lassen. Du bist gut und du bist treu, ein unaufhaltsamer Gott. Ach Jesus, wir stellen uns in deinen Dienst. Dir sei Lobpreis und Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der Herr schenke dir Kraft, seine Kraft. Er schenke dir seinen Heiligen Geist, der dich glauben und vertrauen lässt, der dich begeistert, für sein Wort und dich nach draußen zieht, der dir Menschen zeigt, der Menschen aufs Herz legt, für die du zum Verkündiger werden kannst. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr, der dreieine Gott, erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.